wie soll ich das jetzt verstehen? Jesus ist nicht gekommen, um die Gerechten zu versammeln, sondern die Sünder. Wir sind doch die Gerechten, oder? Wir sind die Guten. Stimmt's nicht? Wir zahlen unsere Steuern. Wir prügeln unsere Kinder nicht zu Tode. Wir gehen nicht fremd, zumindest nicht dauernd. Wir sind nett zueinander, zumindest vorne herum. Wir sind doch die Guten, oder? Deswegen seid ihr auch alle so glücklich in der Bank und lächelt die ganze Zeit, weil ihr die Guten seid. Wir haben uns für das schönste Land auf der Welt entschieden, für Bayern. Wir haben die schönste Religion auf der Welt, den Katholizismus. Wir haben die besten Haarschnitte und die schnellsten Autos. Wir sind die Guten, oder? Deswegen spricht ja auch Paulus seine Gemeinde an, ihr Heiligen von Ingolstadt. Schön, dass ihr mir mal wieder zuhört bei meinen überlangen Predigten. Ihr Heiligen von Ingolstadt, ihr Musterbilder an Geduld, Langmut und Beharrlichkeit. Ihr ertragt mich, meine Predigt und das Wetter oder dass es jetzt fast schon wieder zu warm ist in der Kirche. Wunderbar. Die Kirche hat das auch in eine Lehre gegossen. Das ist die Societas Perfecta. Die Kirche ist die vollkommene Gemeinschaft. Alles, was wir tun, ist wunderbar und immer richtig. Wir sind der einzige heile Ort auf diesem Planeten. Und nachdem ja unsere Schar immer kleiner wird, ist das noch einfacher, weil wir sind halt dann der heilige Rest. Das anderen sind die Bösen, wir sind die Guten. Ja, das muss man sich immer sagen, wenn man morgens in den Spiegel guckt. Na, da guckt mir doch ein Guter entgegen. Ich gehöre dazu. Man kann es aber auch ganz anders sehen. Viele Menschen glauben ja, ins Kloster gehen die, die besonders fromm sind. Also die Guten gehen ins Kloster. Das ist nicht das Denken der ersten geistlichen Väter, die in die Wüste gegangen sind, um ausprobiert haben, wie geistliches Leben funktioniert. Die waren nicht der Meinung, wir sind die Guten, sondern sie meinten, wir sind die besonders Schlechten. Wir sind die, die von Gott eine Spezialbehandlung brauchen. Wir brauchen eine 24/7 Rundumbetreuung im Heiligen Geist, ansonsten ist mit uns nichts anzufangen. Und tatsächlich, die Leute, die sich in die ägyptische Wüste zurückgezogen haben, das waren zum Beispiel alles Steuerschuldner. Die hatten keine Lust, diese enorme drückende Steuerlast Ägyptens zu tragen, heißt, das römische Weltreich hat halt versucht, das recht ertragreiche Ägypten mit sehr hohen Abgaben an Getreide zu belegen, damit sie halt ihre Armeen weltweit ernähren konnten. Also so ein ägyptischer Bauer hat sich das ganze Jahr über krumm gearbeitet, um selbst permanent zu hungern. Deswegen haben sich da eine ganze Menge Männer entzogen und es gibt auch lustige Berichte von Steuerrazzien in den ersten ägyptischen Klostern, wo man dann diese Steuersünder zusammenkriegen sollte. Und das waren nicht nur Steuersünder, das waren natürlich auch Mörder, Totschläger, Ehebrecher, Betrüger, Unterschlager. Also so die Creme de la Creme der Gesellschaft hat sich so unter den ersten Mönchen gefunden. Wir sind nicht die besonders Guten, sondern wir sind die, die eine ganz intensive rund um die Uhr Betreuung brauchen vom Heiligen Geist. Ich bin beinahe vom Stuhl gefallen vor ein paar Wochen, als ich in einem Gespräch war mit einem sehr etablierten Mann, der war auch lange Jahre Provinzial seines Ordens und der sagte mir dann in einer Mischung von Ironie und Verzweiflung, ja, das gilt eigentlich auch heute für unsere Gemeinschaft, wenn ich mal ehrlich sein soll, die meisten von uns hätten in der Welt wirklich keine Chance. Das ist ein Bekenntniseid, oder? Also, wir sind eine Ordensgemeinschaft und die allermeisten von uns, die hätten null Chance auf den normalen Arbeitsmarkt. Also wir sind alle so eingeschränkt hier und da, keine Chance. Mit uns ist nichts anzufangen. wir sind die Guten. Naja, wo ist jetzt die Wahrheit? Sind wir wirklich die Guten und sind die anderen die Schlechten? Oder sind wir die Schlechten und die anderen die Guten? Natürlich ist die Wahrheit meistens in der Mitte. Ja? Es ist leider aber auch so, dass selbst gute Katholiken gerne so ein bisschen die Beziehung zur Realität verlieren. Das kriege ich natürlich besonders gut mit als Beichtvater. Es ist schon erstaunlich, was Leuten alles nicht einfällt oder was manchmal Leuten wirklich einfällt. Also ich habe mit sehr viel Perfekten zu tun, die eigentlich nichts zu bekennen haben. Vor allem, sie haben keine Unterlassungssünden. Also sie haben keine Bereiche in ihrem Leben, wo sie komplett versagen. Es wird nie gebeichtet, was ich alles nicht hinbekomme, obwohl ich es hinbekommen müsste. Ich hatte gestern einen wirklich fantastischen Workshop als Einführung ins prophetische Gebet. Ich hätte nicht gedacht, dass das so läuft, aber wirklich 26 Personen am Vormittag, 25 am Nachmittag waren da. Die haben alle diesen Durchbruch erlebt. Die haben alle gespürt, durch mich spricht der Heilige Geist Worte zu jemand anderem, die nicht aus mir sind. Die haben Worte gesprochen und Worte empfangen und waren total baff. Ja? Das Problem bei Prophetie ist, dass sich die Leute im Regelfall nicht trauen, was zu sagen. Stichwort Menschenfurcht. Was denken denn die anderen von mir, wenn ich das jetzt sage? Das ist eine klassische Sache von Unterlassungssünde. Also ist es so, als würde ich einen Brief an jemand anders bekommen, der ist verschlossen, ich weiß nicht an wen, vorsorglich zerreiße ich den mal und werfe ihn weg. Also so gehen meistens Christen mit prophetischen Regungen um. Wo sind wir? Was ist unsere Realität? Ich nehme wahr, dass Menschen sich selbst meistens überhaupt nicht wahrnehmen wollen, weil es unbequem ist, weil es meinem Selbstbild widerspricht oder weil sie es nicht können. Tatsächlich, wenn Menschen, die nicht so wahnsinnig fromm sind, eine Umkehr haben, dann ist das beeindruckend, wie klar, strukturiert, ehrlich sie die verschiedenen Bereiche ihres Lebens durchgehen und sich ganz klar sind, was alles nicht funktioniert hat. Während fromme Menschen gerne ein alternatives Ego aufbauen. Also ich bin der kleine Wurm und dann blase ich so ein großes Ding auf. Kennt ihr doch, oder? Diese gibt es auch als Kostüme mittlerweile, wo man sich dann so als Dino hinstellen kann, so ein 4-Meter-Dino mit so einer Lüftung hinten drin. Oder dieser Winke-Dönermann gibt es ja auch, ne? Als 4-Meter-Person. Irgendwie ist das ein Sinnbild geistlichen Lebens. Ich bin der große 4-Meter-Dönermann, stimmt aber nicht. Ich bin der kleine Verkümmerte mit 1,20, der daneben steht. Jesus nennt das Heuchelei. Das betrifft mich auch, ganz klar. Jesus sagt im Evangelium, es ist eigentlich total wurscht. Es ist völlig egal, ob du dich jetzt für den Guten hältst oder nicht für den Guten hältst, weil du bist ja ohnehin blind dafür. Und ich bin der Arzt. Nur das ist halt die Herausforderung. Also von Männern sagt man ja, dass sie ganz ungern zum Arzt gehen oder erst dann, wenn sie eigentlich schon tot sind. Manchmal soll es bei Frauen auch so sein. Und mit dem geistlichen Arzt Jesus ist es genauso das Problem. Also ich muss halt den Arzt in Anspruch nehmen. Ich muss sagen, hallo Arzt, ich brauche dich jetzt. Und dann sagt der Arzt, okay, machen wir eine Untersuchung, zieh dich mal aus. Und die Antwort ist dann, no way, so haben wir nicht gerechnet. Mir geht schon wieder gut, tschüss. Geistliches Leben. Also wenn Jesus sagt, komm, lass mal gucken, was drunter ist, sagen die Menschen, alles gut. Also ich habe keine Probleme. Weißt du, wer Probleme hat? Die da und der da. Aber bei mir ist alles super. Meine Ehe ist super, nur mein Mann funktioniert halt nicht so. Aber ich? Also wenn du mit mir verheiratet wärst, das wäre großartig. Wenn ich den Arzt will, dann muss ich halt sagen, okay, ich mach auf untersuch mich mal. Das Evangelium von heute hat ein wunderschönes Bild. Jesus läuft auf diesen Matthäus zu, sagt, du folge mir nach, der tut das tatsächlich. Und dann gibt es ein Festbankett. Und bei dem Festbankett sitzen die Jünger von Jesus unter den Leuten, die man für Sünder hält. Mixed Society. Das ist ziemlich krass. Ich weiß nicht, was Jesus getan hat, um seine Jünger da rein zu prügeln. Ich vermute mal, das sind ungefähr 5 Kapitel Text, den man dann hinterher rausgestrichen hat, weil es zu hart war. Was er tun musste, damit seine Jünger tatsächlich bereit waren, zu diesem Gastmahl mit diesen Volksverrätern zu gehen. Das geht ja überhaupt nicht. Aber dann habe ich dieses super Bild. Da sitzen Leute untereinander. Vielleicht so in der Bildsprache weiße Schafe neben schwarzen Schafen. Das ist das, was aus der Bekehrung eines einzigen Menschen folgt. Krass, oder? Einer sagt, Jesus, ja, ich habe gesündigt, ich folge dir jetzt nach. Einer sagt das und sofort habe ich ein Miteinander von weißen und schwarzen Schafen. Ich weiß nicht, wie viele weiße Schafe dabei waren, wahrscheinlich fast keine. Also nur Leute, die sich für weiße Schafe gehalten haben. Aber diese Gerechten und die Sünder sitzen untereinander zusammen. Super Bild für Kirche. Ich weiß meistens gar nicht, ob ich Gerechter oder Sünder bin. Ist auch nicht wichtig. Denn diese Mischung führt dazu, dass Leute von außen das wahrnehmen und anfangen, Jesus wie üblich zu beschuldigen. Ich habe mir gedacht, warum hat die Kirche so wenig Relevanz in unserer Gesellschaft? Warum haben wir so wenig Sichtbarkeit? Wenn wir mehr Mischung hätten von Leuten, die sich gerecht halten, mit Leuten, die sich für nicht gerecht halten, und das ist sichtbar nach außen, dann gäb's Wahrnehmung, dann gäb's Reichweite, dann gäb's Gesprächsstoff. Und das ist auch die Aufgabe von unserer Gemeinde hier. Ich freue mich über jeden von euch, der weiß, dass sein Leben nicht rund läuft. Ich freue mich über jeden von euch, der sagt, ich erfülle die Minimalvoraussetzung nicht und ich weiß das und ich gestehe das auch ein. Das schafft am Ende das, was heute das Evangelium beschreibt. Das schafft echte kirchliche Gemeinschaft und das schafft echte Relevanz und das schafft Sichtbarkeit. Ich wünsche euch, dass ihr einen Zugang dazu bekommt, dass ihr keine Guten seid. Ich auch nicht. Amen.